HTW Campus Life.
Herzlich willkommen bei uns im Podcast Chefinsache. Ich bin Geraldine und heute bei mir zu Gast ist Christina Förtsch, die Leiterin des deutschsprachigen Arte-YouTube-Kanals.
Also erstmal schön, Geraldine, dich kennenzulernen und danke für diese Möglichkeit, bei diesem Podcast dabei zu sein.
Dreiklang-Podcast. Chefinnensache.
Karrierewege von Frauen in Führungspositionen. Das ist so das Thema bei uns im Podcast Chefinnensache. Uns ist nämlich aufgefallen, dass wir im Studium immer wesentlich mehr Frauen sind, als das dann in der Berufspraxis der Fall ist. Da sind dann vor allem in den Führungspositionen Frauen leider immer noch unterrepräsentiert. Deshalb interessiert uns so ein bisschen, wie du diesen Weg gegangen bist, welche Erfahrungen dich so geprägt haben. Genau, und was du vielleicht auch Kulturmanagerinnen wie uns jetzt am Anfang unserer Karriere mitgeben würdest.
Ich finde es tatsächlich super wichtig, dieses Thema aufzugreifen. Deswegen freut es mich, dass ihr das auch macht und ich jetzt dabei sein kann.
Bevor wir einsteigen, würden wir erstmal ganz locker einen Rapid Fire machen. Bereit?
Ja, sehr gerne.
Lieber Kaffee oder Tee?
Tee.
Doku gucken oder Spielfilm schauen?
Dokus.
Digital oder Papier?
Papier.
Homeoffice oder vor Ort arbeiten?
Vor Ort.
Musik oder Podcasts?
Podcasts.
Und lieber Risiko oder lieber auf Nummer sicher gehen?
Puh. Risiko, würde ich sagen.
Okay, super. Das war doch schon mal ein schöner Einstieg. Erzähl uns doch einfach mal gern ein bisschen was von dir, was du so in deinem Job genau machst.
Ja, sehr gerne. Ich bin Christina Förtsch. Ich bin 37 Jahre alt und habe Medien- und Informationswesen an der Hochschule in Offenburg studiert. Habe davor tatsächlich ganz viele andere Jobs gemacht. Bei mir ist es nämlich so, dass ich eher auf dem zweiten Bildungszweig mein Abitur gemacht habe. Das heißt, nachträglich dann sozusagen erst studiert habe. Und davor habe ich als Rechtsanwaltsfachangestellte meine Ausbildung gemacht in Bayern tatsächlich. Und hatte tatsächlich auch einmal ein Semester BWL in München studiert, bis ich dann erst gemerkt habe, dass ich direkt zu den Medien muss und in Offenburg dann meinen Platz gefunden habe. Und ich habe mich selbstständig gemacht. 2013/14 war das in Berlin. Ich habe bei Bertelsmann gearbeitet als Praktikantin und direkt danach als Fotografin und Filmemacherin sozusagen meinen eigenen Weg eingeschlagen. Und dann kam der Punkt 2020, an dem ich mir gesagt habe, ich möchte bei Arte arbeiten. Oder sonst nirgendwo, also nur bei mir oder bei Arte. Und dann gab es tatsächlich die beste Stelle bei Arte ausgeschrieben, auf die ich mich beworben habe. Und dann wurde ich genommen als YouTube-Managerin und ich betreue oder koordiniere tatsächlich mehrere Kanäle auf deutscher Seite. Das sind 4 Kanäle, die unter meine Fittiche sind. Und das jetzt schon seit fast 6 Jahren. Und in meinem Job, was mache ich? Ich plane die ganzen Inhalte, auf welchen Kanal kommt welcher Inhalt. Ich koordiniere auch die Teams, die dafür zuständig sind, zu editieren. Also editieren heißt, die Videos für YouTube ansprechend zu gestalten und dann zu publizieren. Und bin auch im ständigen Austausch mit dem Publikumsservice, der sich bei uns um das Community Management kümmert und sorge sozusagen dafür, so ein bisschen die Zwischenstelle zu sein zwischen Community und das, was die Nutzer sich wünschen von uns und dem, was Arte zu geben hat oder Arte auch sozusagen liefern kann an die Nutzer. Das heißt, es gibt auf vielen Ebenen viel Arbeit, die mir sehr viel Spaß macht.
Interessant. Auch ich finde es auch immer cool, wenn man so ein bisschen seinen Weg findet mit der Zeit erst. Das bei Arte, muss man ja sagen, macht ihr auch wirklich sehr erfolgreich. Insgesamt aber vor allem auch mit euren Streaming-Angeboten. Da habt ihr ja letztes Jahr Rekordwerte erreicht, was sicherlich dann auch viel mit dir und deinem Team aber auch zusammenhängt. Wie siehst du dich denn selbst in der Rolle als Leiterin dieses Teams? Kannst du dich mit dem Begriff Chefin identifizieren?
Das finde ich ist eine sehr gute Frage. Ich habe darüber noch gar nicht nachgedacht. Also ich habe zwar YouTube-Managerin als meinen Posten stehen und Managerin bedeutet ja schon auch managen und führen. Ich habe das aber noch nie so richtig verinnerlicht. Und jetzt nach diesem Podcast, wo ich auch gedacht habe, ja, stimmt, eigentlich bin ich eine Führungsposition, eine Leiterin, eine Managerin. Jetzt kommt das erst so, dass ich das verinnerliche, weil für mich spielt das im Prinzip keine Rolle. Und muss ich mich damit identifizieren, um es auszuführen? Also ich glaube, ich muss es nicht, aber ich mache es jetzt.
Ja, du hast jetzt gesagt, eigentlich hast du da noch gar nicht so drüber nachgedacht. Ist es dann auch einfach, ja, man macht den Job, den man macht, ohne das jetzt in eine gewisse Schublade stecken zu müssen?
Ich glaube, genau das ist es. Vielleicht auch, ich bin Managerin der deutschen YouTube-Kanäle und ich habe auch nicht jetzt das Riesenteam unter mir. Also eine Führungsposition mit 30, 50, 100 Personen. So kann man sich das tatsächlich nicht vorstellen, sondern es geht eher darum, ein kleines Team zu führen und dann aber auch intern und externe Teams zu führen. Nicht nur ein Team vor Ort, die ich ständig sehe, sondern das ist wirklich so das Zusammenspiel aus den externen und internen Teams, die ich irgendwie auch koordiniere, mitkoordiniere. Und deswegen ist, glaube ich, das Managen der unterschiedlichen Teams kommt für mich näher zu dem ran, als eine Führungsposition als solche zu sein.
Wolltest du das schon immer? Also jetzt hast du schon so ein bisschen erzählt, das hat sich ja gewandelt, aber als du dich dann bei Arte beworben hast, war da dann schon dein Ziel auch in eine Führungsposition oder war es eher erstmal nur in den Medienmanagement-Bereich?
Auch eine sehr gute Frage. Ich denke, dadurch, dass ich sehr lange selbstständig war, also 2013, 14, war es für mich klar, dass ich nicht von unten anfangen kann, weil ich in meiner Selbstständigkeit einfach ganz viel gelernt habe, mit anderen Kunden, Klienten etc. zu arbeiten und eben mein eigener Boss zu sein oder auch der Boss zu sein. Also als Filmemacherin muss man sich natürlich auch ganz viele in sein Team holen, sei es jetzt jemanden, der sich um den Ton kümmert, jemand, ne, der Regie führt etc. Das heißt, für mich war es klar, ich werde auf einer Stelle anfangen müssen oder auch wollen, die auch diese Fähigkeiten, die ich da erlangt habe, die ich da weiter ausführen kann. Von daher war es mir schon irgendwo bewusst, dass ich nicht von unten anfange, sondern auch weiter oben einsteige, weil ich die Kompetenzen und Fähigkeiten mitgebracht habe und ich auch schon jemand bin von der Person, der sich gerne fördert und fordert. Und ich glaube, an anderer Stelle wäre ich wahrscheinlich nicht so zufrieden gewesen. Und für mich war auch dieser Punkt da, ich glaube, das ist auch noch spannend zu erwähnen, dass ich an der Selbstständigkeit irgendwo den Moment hatte, wo ich dachte, jetzt will ich weiter. Jetzt will ich wissen, was passiert, wenn man in größeren Unternehmen arbeitet, indem man einfach ja eine größere Vision hat. Wie ist das wirklich mit anderen Personen zusammen, auch als Team, irgendwo in der Schnittstelle? Ohne dass ich jetzt gesagt habe, das muss eine Führungsposition sein, aber wo klar war, dieses Managen, wirklich diese Verantwortung übernehmen und auch diese Koordination muss schon auch dabei sein. Und die ist auch tatsächlich dann dabei gewesen, was mich sehr glücklich gemacht hat natürlich.
Bevor du diese Entscheidung getroffen hast, dann auch aus dieser Selbstständigkeit rauszugehen, gab es da so einen prägenden Moment oder war das eher so ein Prozess, der mit der Zeit kam?
Der prägende Moment kam in dem Moment, wo ich jeden Monat selber suchen musste, wie viele Kunden habe ich, um auf mein Gehalt zu kommen etc. Also es war wahnsinnig viel Arbeit, dass eine Ein-Mann-Person, eine Ein-Frau-Person alleine so nicht mehr stemmen konnte. Und tatsächlich war es dann auch so, dass ich wusste, ich will ein bisschen zur Ruhe kommen. Sozusagen nicht mehr diesen Stress haben der Selbstständigkeit, die Buchhaltung, die Klientensuche, die Umsetzung, alles alleine zu machen, sondern ich würde gerne lernen, wie man es in einem größeren Unternehmen macht, ohne sich selber so an die Grenzen zu bringen, ohne sich selber, sage ich mal, auch auf dem Privaten auszuschöpfen. Weil in der Selbstständigkeit habe ich das war mein Leben. Ne? Es gab kein Privatleben mehr, sondern das war mein Leben. Und dann gab es schon diesen Punkt, wo ich gesagt habe, das muss ich jetzt mal in einem Unternehmen machen. Und am Ende war natürlich auch die perfekte Stellenausschreibung, in der ich mich so wiedergefunden habe, wo ich wusste, das wird jetzt genau dieser Weg sein, den ich gehen muss.
Ja, ich finde, das ist ja wirklich auch gar nicht so häufig, wie ein Match made in heaven, dass das damals so zusammenkam. Kannst du da mal so ein bisschen erzählen, vielleicht auch so ein bisschen speziell aus der Perspektive als Frau, ja, wie das da für dich war, da so den Mut aufzubringen, zu sagen, ich probiere das jetzt einfach.
Dadurch, dass mein Lebenslauf ja sehr bunt war, ne? Also ich hatte ja als Rechtsanwaltsfachangestellte und dann später noch andere Jobs, ich habe mal im Kino gearbeitet, also ganz viele verschiedene Jobs, die an und für sich gar nichts mit der Stelle so zu tun hatten, war das auch für mich nochmal eine Herausforderung, ganz gezielt zu zeigen, hey, ich bin die Richtige, hey, ich kann das und ihr könnt mir vertrauen, ich werde das schon rocken und sich da auch, sage ich mal, so zu präsentieren, dass der andere auch versteht, warum man sich bewirbt, warum sollte man sozusagen genau genommen werden für diese Position. Weil ich glaube, als Frau oder also ich persönlich, aber ich glaube, viele Frauen tendieren auch dazu, so ein breites Profil zu haben oder so ein breites Interessengebiet und einfach so viele Interessen zu haben und zu sagen, ich würde gern das und das und das machen, sich dann aber festzulegen und zu sagen, ich mache jetzt eine Sache. Und YouTube-Manager ist ja wirklich, das ist YouTube, das ist nicht Social Media mit allen verschiedenen Plattformen, sondern wirklich eine Sache zu machen und sich da so zu fokussieren und das auch so zu präsentieren und seine Kernkompetenzen herauszuarbeiten, damit das auch beim Gegenüber so ankommt und bei sich selber natürlich auch in der Überzeugungskraft.
Ja, das finde ich total beeindruckend, dass man sich das auch selber dann in dem Moment zutraut und mit so einem Selbstbewusstsein da reingeht. hat die da die Selbstständigkeit vorher? Ich glaube, das ist bestimmt auch ein Feld, wo man sich oft beweisen muss.
Ja, absolut. Vielleicht ganz kurz als Anekdote. In meiner oder meiner Studienzeit tatsächlich war es noch so, musste ich Sponsoren für Filme finden, weil das Studium irgendwann gesagt hat, so in der letzten Minute, wir können deinen Film leider nicht bezahlen, wir können das nicht finanzieren. Und also ich hatte schon alles in den Startlöchern, meine ganzen Interviewpartner, wen ich vor der Kamera haben wollte, etc. Und hatte auch meine Dienstreisen, alles schon geplant, aber das Geld ist dann am Ende eingebrochen. Sprich, ich bin wirklich 4 Wochen vorher, so bevor alles losging, auf die Suche mit wirklich einer Sponsorenmappe von Unternehmen zu Unternehmen gewandert und habe nach Geld gefragt. Und das ist eine Aufgabe gewesen, das war so eine Drucksituation, ich musste es, sonst könnte ich den Film nicht realisieren und habe in dieser Situation, glaube ich, wahnsinnig viel gelernt. Sich zu präsentieren, den Vorteil herauszuarbeiten, ne, damit wirklich jemand oder Unternehmen wissen, warum sie investieren sollen in dieses Projekt. Und ich habe da auch gelernt, dass ein Nein kein Nein bedeutet, denn ich hatte tatsächlich mehrere Neins bekommen, die später noch zu einem Ja wurden, weil ich dran geblieben bin und weil ich die Strategie verändert habe. Und das sind, glaube ich, so Kernkompetenzen gewesen, die mir wahnsinnig viel noch langfristig geholfen haben.
Glaube ich bestimmt auch, dass es dann auch manchmal lohnt, nicht direkt den Kopf in den Sand zu stecken oder aufzugeben, gerade wenn man weiß, okay, es hat jetzt so nicht geklappt, dann probier es aber mal auf einem anderen Weg und dann auch so ein Erfolgserlebnis mitzunehmen und zu merken, man kann das und man hat da doch die Kompetenz, auch Leute zu überzeugen. Dann mal so ein bisschen, um so ein Gefühl zu kriegen für dein Umfeld oder vielleicht auch, wie du so aufgewachsen bist, gab es da bestimmte Werte oder Prinzipien, die dich geprägt haben, die du da auf dem Weg so ein bisschen mitgekriegt hast?
Ich glaube, es gab einige, also meine Werteprinzipien sind einmal zuhören. Also ich kann sehr, sehr gut zuhören. Ich bin das mittlere Kind mit 2 Geschwistern noch, also eine große Schwester und einen kleinen Bruder. Und da in der Familie war sehr, sehr laut und da habe ich wirklich gelernt zuzuhören. Sprich, einfach zu verstehen, was wollen meine Familienmitglieder, was wollen auch meine Freunde etc. Wir sind sehr viel auch umgezogen. Sprich, ich musste mich immer wieder auch neu finden oder neu erfinden in verschiedenen Klassen. Ich glaube, wir sind 17 Mal insgesamt umgezogen. Also es war schon sehr, sehr viel, als wir kleiner waren. Und ich glaube, immer wieder diese neuen Herausforderungen, neues Umfeld, sich darauf einzulassen, da das sind Sachen, die mir dann auch wichtig waren. Dieses, man hört anderen zu, man versteht andere und dann auch, man versucht sich anzupassen, bleibt sich selber aber noch treu, so diesen Mittelweg zu finden. Ich glaube, das waren schon so Dinge, die aus meiner Kindheit sehr stark mich auch geprägt haben und mich auch von bestimmten Fähigkeiten natürlich gestärkt haben heute.
Ja, jetzt bist du ja seit, wie du schon gesagt hast, 2020 bei Arte. Welche Perspektive, würdest du sagen, bringst du so in deine Arbeit mit? Hat sich da vielleicht auch was entwickelt, was verändert?
Ja, ich denke, die Perspektive innerhalb der Teams oder innerhalb der externen, internen Teams ist, dass Kommunikation auf Augenhöhe ist mir wahnsinnig wichtig. Das heißt, den Gegenüber zu verstehen und zu versuchen, so zu sprechen, dass er auch mich versteht, dass man einfach Missverständnisse vermeidet insgesamt, die ja relativ häufig und schnell in Kommunikation mit anderen vorkommen können. Dann um die Ecke denken, auch mal Dinge erwarten, die vielleicht jetzt nicht unbedingt zu erwarten sind, aber auch immer zu schauen, dass jetzt nicht nur, also ich habe ein Ziel vor Augen, ich habe eine Vision und Arte hat natürlich eine Vision und das muss ich so decken und das müssen wir so umsetzen und das Team muss ich sozusagen stärken und inspirieren. Sondern für mich ist es auch immer wichtig, wahrscheinlich durch die Erfahrungen, die ich gemacht habe in meinen Praktikas und meinen Jobs, dass die einzelne Person oder die einzelnen Agenturen, mit denen ich arbeite, dass sie sich auch verwirklichen können, dass sie sozusagen nicht nur uns stärken als Arte, sondern dass wir auch sie stärken und gemeinsam dann so stärker werden. Und dann gemeinsam als Team wirklich auftreten, um erfolgreich zu sein.
Ist das sowas, wo du das Gefühl hast, du setzt da auch andere Prioritäten, zum Beispiel jetzt im Vergleich auch als Männer? Ich finde, du kannst jetzt ja wahrscheinlich nicht sagen, wie vor der die Person, die den Job hatte, das gemacht hat, weil du ja, wie du schon gesagt hast, nicht mehr von unten angefangen hast. Aber würdest du so aus deiner Erfahrung sagen, das ist trotzdem so ein bisschen anders?
Ich glaube, ja. Ich weiß nicht, ob das bei Arte unbedingt so anders ist. Also Arte hat wahnsinnig viele Teams und ich glaube, in allen Teams bei Arte ist es anders und es gibt einige Frauen und aber auch Männer, würde ich sagen, die ähnliche Werte haben und die das mit mir teilen, weswegen ich mich da in einem Unternehmen auch sehr wohlfühle. Und dann gibt es aber auch Teams, die noch sehr hierarchisch, noch sehr autoritär oder auch nach früherem Prinzip arbeiten, die das jetzt noch nicht so relevant finden, dass eben die eigenen Stärken oder die Stärken des Teams auch herausgearbeitet werden. Also es gibt schon Unterschiede, würde ich sagen. Jetzt außerhalb von Arte habe ich das sehr oft erlebt, dass das eher weniger der Fall auch war. Ob das ein Männer-Frauen-Ding ist, würde ich jetzt nicht sagen. Ich glaube, das ist eher ein Personen- oder Generations-Ding vielleicht auch.
Hast du trotzdem irgendwie das Gefühl, dass für dich als Frau, dass manche Dinge anders erwartet werden oder ist das dann auch nicht so der Fall?
Bei Arte ist es so, würde ich sagen, also wir sind in einem sehr, sehr modernen Team, wirklich auch ein junges Team etc. Da ticken sehr viele sehr ähnlich. Wir sind auch von dem, was wir erlebt haben, einfach ein sehr breites Spektrum. Deswegen haben wir da relativ ähnliche Werte tatsächlich. Ich habe das Gefühl, dass ich bei anderen Teams das schon gemerkt habe oder bei anderen Führungspositionen, zum Beispiel auch männliche Führungspositionen, dass Frauen generell mehr argumentieren müssen. Das heißt, dass von vornherein mehr Zweifel da sind, kann die Frau das wirklich? Also stimmt das wirklich etc.? Das heißt, man muss einfach ganz viel hinterher noch argumentieren oder man muss Beweise zeigen, warum hat man jetzt diese oder jene Strategie im Kopf oder warum möchte man jetzt diesen oder jenen Weg gehen, dass man da ganz, ganz viel einfach sich erklären muss. Und ich glaube, dass es da einigen Männern anders geht. Also ich war da auch schon in verschiedenen Weiterbildungen. Da ging es auch um Führungspositionen oder um ja einfach Präsentieren etc. Und dann habe ich auch mit anderen Männern gesprochen aus anderen Unternehmen. Und dann habe ich denen so meine Ängste und Zweifel teilweise gesagt und auch die Erfahrungen eben geteilt, wenn es darum geht, eben zu argumentieren etc. Oder auch Kleidungsstil, ne, dass man bestimmte Kleidung vielleicht nicht tragen sollte als Führungskraft oder so. Und das sind tatsächlich Fragen, die wir Frauen wohl eher bekommen als Männer oder wohl eher haben, diese Herausforderungen und Hürden als Männer. Und das ist mir persönlich so nicht bewusst gewesen, aber im Austausch mit anderen oder beim Beobachten ist mir das dann schon klar geworden, dass wir Frauen erstmal, ja, ich glaube nicht, als Führungsposition wahrgenommen werden.
Ja, das mit dem Kleidungsstil finde ich auch interessant. Ich glaube, das sind auch oft Sachen, wo sich Frauen einfach überhaupt erstmal mehr Gedanken drüber machen. Ja, wir hatten bei uns im Seminar jetzt im Kontext von diesem Podcast auch die Diskussion, dass Frauen auch so ein bisschen dazu neigen, ihre Sachen runterzureden, als wäre es gar keine große Leistung. Und ich kann mir vorstellen, dass das zumindest auch für mich was ist, wo ich denke, da werde ich in meinem Arbeitskontext ein bisschen drauf achten, dass man auch einfach selbstbewusst präsentiert und probiert, das dann auch in der Sprache so rüberzubringen.
Ja, total. Ich kann vielleicht auch noch eine kleine Geschichte erzählen,
ja, gerne,
aus dem Innenleben von Arte, weil ich beobachte natürlich auch immer so ein bisschen. Und wir haben auch ganz viele Sitzungen in unterschiedlichen Sprachen natürlich und die werden auch verdolmetscht. Und ich hatte mal mit einer Dolmetscherin gesprochen, die natürlich mit sehr vielen Männern und sehr vielen Frauen zu tun hatte, die sie gedolmetscht hat. Und ihr ist aufgefallen, dass viele Frauen, vor allem wenn sie jünger sind, sehr schnell reden und sehr hohe Stimmen teilweise haben. Und bei den Männern kommt das im Prinzip nie vor. Das heißt, sie reden langsam und sie lassen sich die Zeit und ihre Worte sind wichtig. Und die Frau hat eher dann Schwierigkeiten oder Ängste, ne, zu viel zu sagen, vielleicht auch das Falsche zu sagen, will deswegen ganz schnell reden. Und das fand ich auch super spannend, weil ich auch schon sehr, sehr lange sehr schnell rede und mir das oft gesagt wird. Und ich dann erst gemerkt habe, hey, ist das ein Frauending? Habe ich da irgendwelche Zweifel in meinem Kopf, die ich noch nicht gesehen habe? Und vielleicht können wir uns einfach mal den Raum geben, unsere Worte wirken zu lassen.
Ja. Das ist auch sowas, was so unterbewusst passiert und was man dann ja auch selber vielleicht gar nicht wahrnimmt, wenn man es dann nicht gespiegelt kriegt und auch vielleicht gar nicht damit so in Verbindung bringt. Aber ja, das ist auf jeden Fall was ich auch von mir kenne. Ich rede auch tendenziell schneller und auch schnell mal 2 Oktaven höher gefühlt. Wie ist das so für dich, in dieser Führungsposition zu sein als Frau? Ist das vielleicht auch was, wo du sagst, okay, dann nimmst du so eine Art Vorbildsfunktion dann ein?
Ja, absolut, würde ich schon sagen. Wir haben ja auch regelmäßig Recruiting und haben zum Beispiel neue Praktikanten, Praktikantinnen. Und da merke ich schon, dass viele weibliche Praktis zum Beispiel auch bestimmte Wünsche haben und bestimmte Zweifel haben oder Herausforderungen. Und dass wir das gemeinsam dann uns auch angucken. Und ich dann auch merke, wo die Zweifel herkommen und dass wirklich viele sich nicht trauen, bestimmte Dinge zu machen. Also zum Beispiel bin ich so als Führungsposition, wenn man so sagen möchte, sage, hey, sag mir, was du dir wünschst, mit welchen Teams willst du in Kontakt treten, wo siehst du dich später, wie kann ich dich dabei unterstützen, dahin zu kommen. Das heißt, auch meine Zeit investiere ich, um einfach bestimmte Profile zu stärken und Connections aufzubauen. Und viele trauen sich gar nicht, bestimmte Wünsche zu äußern, weil sie erstens die Wünsche gar nicht kennen, weil sie so viele Fragen, so viele Wünsche haben und Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen oder Angst haben, Entscheidungen zu treffen aufgrund von Konsequenzen oder vielleicht bin ich gar nicht gut genug etc. Und da versuche ich dann auch ganz viel zu stärken und finde, ja, dass es wahnsinnig wichtig ist, wirklich dieses erstmal zu wissen, wohin man will. Und ich glaube, als Frau stellt man sich vielleicht gar nicht oft die Frage, so wie wir uns in jungen Jahren auch nicht die Frage gestellt haben, sondern irgendwann mal so, hey, du hast eine Wahl. Und dann wähle und versuche zu wählen und versuche auch nicht, oder versuche deine Entscheidungen zu treffen und einfach nicht drüber nachzudenken, was wäre, wenn, sondern mach einfach diesen Weg und bleib vor allen Dingen auch dran. Ne? Also, dass man nicht direkt wieder nach 3 Monaten dann sagt, nee, das wird nicht, sondern wirklich dann eine Entscheidung treffen und diese auch erstmal verfolgen, durch alle Höhen und Tiefen gehen, um dann zu sehen, ist das wirklich das, was ich machen wollte oder nicht.
Ja, in dem Kontext finde ich, was du jetzt gerade erzählt hast, auch super interessant. Es gibt ja auch dieses Imposter-Syndrom, dass man dann immer denkt, ach, ich bin ja jetzt eben gar nicht qualifiziert genug für die Stelle. Wie bin ich denn jetzt da? Durch welches Glück bin ich denn jetzt hier gelandet? Weil natürlich, wenn man denkt, man hat hier eigentlich gar keine Kompetenz oder vielleicht nicht genug Kompetenz, glaube ich, kommt diese Angst vielleicht auch schon so ein bisschen von alleine. Und ich kann mir vorstellen, dass das hilft, dass man einfach sagt, okay, ich darf meine Wünsche äußern, weil es gibt keinen Grund, warum ich es nicht tun sollte.
Ja, total. Und vielleicht auch mal zu selektieren, also hatte ich jetzt gerade erst wieder erlebt, was sind die Wünsche, die erwartet sind und was sind die Wünsche, die ich wirklich will und das zu trennen. Ich glaube, ganz oft hat man das Gefühl, okay, ich will diesen Weg einschlagen zum Beispiel und dann merkt man aber, nee, eigentlich war das gar nicht mein Wunsch, sondern der Wunsch von irgendwo außen, den ich aufgeschnappt habe, der eigentlich gar nicht repräsentiert, wer ich als Person bin, dass man sich da einfach hinterfragt, woher kommt denn dieser Wunsch und ist das nur, weil wir das Gefühl haben, wir müssen das als Frau machen? Also ich finde zum Beispiel Führungspositionen, es gibt so wenig Frauen, aber müssen deswegen es alle Frauen machen. Sie dürfen es und ich wünsche mir das auch. Aber ich glaube, es ist auch okay zu sagen, wenn man was anderes machen möchte. Aber ich finde, dass wir es immer, also in der Gesellschaft sowieso immer falsch machen. Deswegen sollten wir es immer so machen, wie wir es machen wollen.
Ja, total, das stimmt. Ja, es sollte auf jeden Fall Frauen die gleichberechtigte Möglichkeit geboten werden, eine Führungsposition zu kriegen. Und ob man das dann machen will oder nicht, das ist natürlich immer individuell. Aber dass man zumindest auch das Gefühl hat, die Möglichkeit gibt es überhaupt. Dass man auch sieht, okay, andere Frauen machen das. Das ist ja auch oft der Vorbildcharakter, wenn man sieht, dass auch andere einen ähnlichen Weg mit Höhen und Tiefen gegangen sind, dass da trotzdem jemand ist, der es geschafft hat, indem man sich wiedergespiegelt fühlt, dann kann man, glaube ich, auch viel besser so Phasen durchstehen, weil man eben weiß, dass es sich irgendwie am Schluss lohnen kann.
Also was ich noch gelernt habe in diesem Kontext, weil ich finde, es ist einfach super wichtig, an dieser Stelle noch zu erwähnen, ist, dass nicht nur das im beruflichen Umfeld das wichtig ist, das zu unterstützen, sondern sich auch im privaten Umfeld Freunde, Bekannte, der feste Partner, die feste Partnerin zu suchen, die einen da unterstützen. Weil ich finde, die Zweifel sind da, wenn sie da sind und dann aber kommt man vielleicht alleine nicht raus und mit anderen kommt man vielleicht da raus. Und ich hatte damals ein Unternehmernetzwerk, dem ich beigetreten bin und die haben mir wahnsinnig viel Mut gemacht. Bei meinem unmittelbaren Umkreis, auch mein Partner tatsächlich, hat mir eher keinen Mut gemacht, muss ich sagen. Deswegen musste ich auch ignorieren, was bestimmte Personen sagen und habe mich dann einfach getraut.
Du hast jetzt schon gesagt, bei Arte scheint das ein sehr schönes Arbeitsumfeld zu sein. Sag's mal
in
so.
In meiner Abteilung.
Genau.
In vielen Abteilungen, in meiner Abteilung ganz besonders, würde ich sagen.
Ja.
Möchte nicht meine Hand ins Feuer legen, dass alle Teams, die bei Arte tätig sind, so ein harmonisches, tolles Team haben wie wir.
Was denkst du denn, woran liegt das bei Arte an der Unternehmenskultur, die es vielleicht auch so ein bisschen ausstrahlt? Also ich habe persönlich Arte auch als sehr progressives Unternehmen abgespeichert. Denkst du, läuft da bei Arte besonders gut?
Also ich glaube, dass die Basis bei Arte schon mal ist, dass Arte ein Sender ist, der ja schon als Produkt als solches Personen anzieht, würde ich sagen, die ein bestimmtes Bildungsniveau haben. Ohne dass man jetzt sagt, Bildungsniveau ist Hauptschule, Abitur etc., sondern einfach so Interesse an Bildung generell oder Interesse an Wissen generell. Sprich jemand, der sich weiterentwickelt, der sich weiterbildet, der einfach was von der Welt wissen will. Und ich habe so das Gefühl, je mehr man sozusagen unterschiedliche Welten kennenlernt und je mehr Wissen auf verschiedenen Ebenen man hat, desto mehr Werte kann man gegeneinander vergleichen und desto mehr kann man seine eigenen schlechteren Werte vielleicht auch reflektieren und gemeinsame Werte finden, die für das Unternehmen, sage ich mal, sinnvoll sind.
Mit diesem Deutsch-Französischen, gibt es da so einen Kulturunterschied vielleicht auch hinsichtlich Führung oder was da erwartet wird? Hast du da irgendwie sowas mitgekriegt, wie sich dort so Unterschiede äußern?
Sehr gute Frage. Da müsste ich, glaube ich, ein bisschen länger nachdenken. Mhm. Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass nicht jedes Wort auf beiden Seiten die gleiche Bedeutung hat. Mhm. Also zum Beispiel, wenn man ein Konzept vorlegt auf französischer Seite, dann ist das meistens einfach nur eine Idee. Und wenn man ein Konzept vorlegt auf deutscher Seite, ist das dann meistens ganz ausgearbeitet, mit mehreren Seiten. Sprich, in der Führungsposition ist es, glaube ich, die Herausforderung, eben dieses Verständnis, welche Begriffe verwendet man, damit allen klar ist, was man eigentlich sagen möchte. Und dann gibt es natürlich auch vielleicht politische Werte, die auf beiden Seiten nicht ganz gleich sind. Und wir versuchen in unseren Dokus immer diese Neutralität zu haben. Und ich glaube, das ist auch das, was man versucht in den Teams. Es muss irgendwie neutral sein, man bewertet niemanden für seine Meinung, also versucht nicht zu bewerten. Und ich glaube, das ist schon das, was diese deutsch-französische, aber auch, wir sind ja auch europäische Kultur ausmacht, dass man erstmal offen ist und erstmal offen sein muss, um alle zu verstehen und dann zu gucken, okay, wie schafft man es, die unterschiedlichen Meinungen doch in eine Richtung zu bringen. Und das ist, glaube ich, eine Kunst für sich, die dann wahrscheinlich auch eine gute Führungsposition ausmacht.
Ich glaube, das ist auch eine Kompetenz, so unterschiedliche Meinungen auch auszuhalten, solange die sich natürlich alle in einem vertretbaren Spektrum bewegen, dass wir als Gesellschaft da so ein bisschen tendenziell neigen, das zu, ich sag mal, verlernen, weil man sich eben sehr in diesen Bubbles bewegt. Gibt es was sich deiner Meinung nach noch ändern müsste? Also jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Arte, aber so generell in der Arbeitswelt, gerade im Kontext von Führungspositionen, dass vielleicht auch ja Frauen sich da ein bisschen mehr bestärkt fühlen würden, auch mal den Weg zu gehen?
Ich glaube, Eigenschaften, die wir Frauen haben, die uns hindern, sind, dass wir dazu neigen, einfach in dieses Arbeiten zu verfallen. Und wir müssen perfekt sein, bevor wir losgehen. Und ich denke, wenn wir das ablösen und einfach losgehen, wäre das schon mal einer der wichtigsten Schritte. Ich habe dann auch immer das Gefühl, so mit diesem Feminismus etc., dass viele sagen, ja, die Frauen brauchen nur die richtige Unterstützung. Und ja, ich glaube schon, auf jeden Fall, dass sie das brauchen. Ich glaube aber auch, dass man von sich aus selber viel machen kann. Das heißt, wenn man auf diese Unterstützung wartet, wartet man vielleicht ewig. Und ich glaube, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass diese Unterstützung irgendwann kommt, sondern wir müssen gucken, wie können wir uns selbst diese Unterstützung suchen oder selbst die Unterstützung auch für andere vielleicht sein. Und was das auch bedeutet, als Frau in der Führungsposition zu sein, zu sehen, was gibt es denn eigentlich für Positionen, die auch höher sind als das, was ich normalerweise anstrebe, um dann erstmal dieses Ziel zu generieren. Ich glaube, wenn man das Ziel nicht hat, dann nützt jede Unterstützung nichts, weil man würde da vorbeilaufen. Das heißt, man muss erstmal dieses Ziel für sich entdecken. Und da kann man, glaube ich, als Gesellschaft dann doch auch wieder ganz viel tun, indem man zum Beispiel diese Vereinbarkeit zwischen Job und Familie für Frauen noch stärker macht. Auf französischer Seite ist das auch anders als auf deutscher. Da ist auf deutscher sehr viel Potenzial nach oben, dass man sozusagen sagt, Frauen können Familie machen und Karriere machen.
Ja, dass man auch von so Begriffen wie Karrierefrau und solchen Sachen wegkommt und einfach, dass vielleicht auch so eine Selbstverständlichkeit wird, finde ich auch einen wichtigen Punkt. In Frankreich wird das mehr gefördert, Kinder zu kriegen, während man Karriere macht, oder wie sieht die Unterstützung aus?
In Frankreich bin ich die perfekte Mutter, in Deutschland die Rabenmutter und vice versa. Deswegen, also für alle Deutschen, ich bin eine Rabenmutter. Ich habe eine Tochter und es ist so, in Frankreich hat man den Mutterschutz. Der fängt 10 Wochen vor der Geburt an und dann 12 Wochen nach der Geburt. Und dann kann man zwar 3 Jahre zu Hause bleiben, aber das wird sehr schwer vergütet. Deswegen kann man sich es eigentlich nicht leisten. Sprich, in unserem System ist es so, dass man direkt danach wieder arbeiten geht, dass aber viel mehr Nono-Möglichkeiten sind, also Tagesmuttermöglichkeiten oder Kita-Möglichkeiten. Auch da muss man natürlich suchen und muss engagiert sein und das fällt einem nicht zu. Aber die Möglichkeiten sind doch eher gegeben und die Toleranz ist viel höher. Das heißt, wenn ich mein Kind nach 12 Wochen abgebe zu einer anderen Frau, dann wird das akzeptiert und niemand wird sagen, du bist eine Rabenmutter. Auf deutscher Seite würden das schon sehr viele sagen. Einfach weil das System anders funktioniert.
Ja, kann ich mir auch vorstellen, dass das einen großen Einfluss hat, wenn man dort nicht diesen Zusatzstress auch noch hat bei der Entscheidung. Jetzt aus deiner Perspektive vielleicht auch, war das sowas, wo du gesagt hast, das ist auch was, was dich jetzt vielleicht dran gehindert hätte, in eine Führungsposition zu gehen?
Ich glaube nicht. Also ich persönlich wollte erst sehr spät Kinder haben. Also erst seit ich 32 bin, war dieser Wunsch überhaupt akut da. Ja. Mhm. Und davor hat sich das gar nicht ergeben mit Selbstständigkeit und so weiter. Ich wollte immer mich selbst verwirklichen in meiner Arbeit, nachdem die erste Ausbildung so beschissen war. Sprich, ich habe nie darüber nachgedacht. Und dann hatte ich den Job auch schon. Und für mich war es klar, dass es vereinbar ist. Und ich muss sagen, ich finde es jetzt aber auch super, meiner Tochter zu zeigen, was ich mache und wie mein Job ist. Und sie findet das auch ganz toll, wenn ich arbeite und sie will auch später arbeiten und so weiter. Also diese Vorbildfunktion, das funktioniert auch schon. Und ich muss sagen, der einzige Punkt, den ich hatte, war, das Kind abzugeben oder zu vertrauen, dass man selber als Eltern nicht die einzige Möglichkeit ist, ein Kind großzuziehen, sondern dass man das einfach wie so dieses Dorf, dass man sich so schafft. Früher hatte man dieses Dorf, jetzt hat man es nicht mehr, jetzt ist man ja eher isoliert, aber sich wieder einfach zu trauen, das Kind auch abzugeben und zu sagen, es wird nichts an meiner Bindung oder so verloren gehen, nur weil ich das mache, nur weil ich arbeite und nebenbei noch auf mein Kind aufpasse. Das war ein großer Punkt und wir haben eine super Beziehung. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie ein Fehler war. Und jetzt beim zweiten Kind, das übrigens bald kommen wird, habe ich das Gefühl, dass ich da einfach viel entspannter und ruhiger schon reingehen kann, weil ich weiß, man kann sich das Netz bauen und schaffen, um Arbeit und Familie einfach gut gemeinsam hinzubekommen.
Würdest du sagen, du hast jetzt gerade eben auch erzählt, dass du dieses Netzwerk hattest. Und das finde ich irgendwie ein sehr schönen Ansatz, dass von solchen Netzwerken auch mehr geben müsste, dass sich Frauen stärker vernetzen einfach.
Ja, es gibt tatsächlich ganz viele Netzwerke, die schon Frauen stark machen. Ich weiß nicht, so Optimisten zum Beispiel, das ist ein Verein, dem man beitreten kann, der für Frauen und Kinder sich einsetzt. Und die haben auch verschiedene Mentoring-Programme tatsächlich, in denen Frauen in Führungspositionen anderen Frauen, die dorthin wollen, etc. unterstützen. Dann die Zontas gibt es auch. Rotary Club ist, glaube ich, nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer. Das ist so beide Geschlechter, wenn ich mich nicht täusche. Also es gibt tatsächlich ganz viele Netzwerke, denen man beitreten kann, wenn die Werte einem natürlich passen, wenn man Lust dazu hat. Und dann hat man dann so einen ganzen Pool an Namen von, ja, international eigentlich auf der ganzen Welt gesehen, um sich da zu vernetzen und sich seine Vorbilder so zusammenzuschustern und auch sein Netzwerk so auch selbst zu bauen. Und das würde ich tatsächlich jedem empfehlen. Ich bin damals bei den So-Optimisten durch Zufall draufgestoßen. Kleiner Auszug, um es nicht zu lange zu machen. Ich war, glaube ich, die Jüngste, als ich damals beigetreten bin. Und da waren 70, 80-Jährige dabei. Frauen, die wirklich tolle Jobs auch schon halt hinter sich hatten, mit Familie und so weiter. Und da einfach so zu sehen, was es für Möglichkeiten gibt und gab. Und wie Frauen zusammenarbeiten können, das ist schon beeindruckend. Also das sollte man auf jeden Fall nutzen, wenn man möchte.
Mhm. Vielleicht gäbe es da auch Möglichkeiten, da ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für zu schaffen. Dass überhaupt klar ist, da gibt es was. Da gibt es Netzwerke, die können mich unterstützen. Ja, cool. Du hast ja schon auch viel von jetzt deiner Perspektive als Filmemacherin erzählt. Gibt es da nochmal so eine spezielle Erfahrung, die du vielleicht damit einbringen willst, jetzt noch in Kontrast zu Arte?
Ja, gute Frage. Also ich habe jetzt natürlich nicht nur meine Erfahrung als Filmemacherin, sondern auch als ich arbeite bei Arte und habe viel mit Produzenten zu tun, also weiter auch mit Filmemachern. Was ich gemerkt habe, so in meiner eigenen Bubble, kann ich natürlich vielleicht nicht für alle sprechen, ist, wenn man jetzt Frauen und Männer wieder vergleicht, also Männer legen einfach los, bilden diese Netzwerke und gründen Firmen. Und die sind dann meistens nicht alleine, sondern zu zweit oder zu dritt etc. unterwegs. Ich habe mich da auch mit einigen Produzenten tatsächlich unterhalten, die mir das ganz ehrlich und authentisch gesagt haben, dass ohne den anderen Konterpart, sage ich mal, hätten die das nicht so weit geschafft. Also dass es wirklich wichtig ist, zu sagen, hey, ich schaffe es vielleicht nicht alleine, sondern sich auch zusammen zu tun mit zwei, dreien. Und wenn man die nicht findet, eben diese Netzwerke zu gründen und dann einfach zu sagen, wir gründen jetzt eine Firma, dann wird das vielleicht mal ein Jahr oder zwei und dann mal sehen, ne, wo wir hinkommen. Und meistens, als ich unterwegs war oder auch die Frauen, die ich jetzt in meinem Umfeld so hatte, wir waren eher so die Alleinkämpfer. Wir waren so allein unterwegs, wir haben uns vielleicht ein paar Leute mit dazugeholt. Aber ich habe auch eine andere Kollegin, die in einem anderen Bereich selbstständig ist und sie hat auch gemeint, dieser Weg, dieser Schritt, ein Team zu gründen oder größer zu werden, der ist irgendwie, der macht Angst oder ich weiß nicht, der kommt uns gar nicht in den Sinn.
Ich glaube, ich kann mir vorstellen, das hattest du ja gerade eben auch schon erwähnt, dass da vielleicht auch so ein bisschen dieses perfektionistische Denken mit reinspiegelt, dass man, glaube ich, wenn man in Teams arbeitet, auch erstmal lernen muss, in der Form ja auch irgendwie Kontrolle abzugeben und vielleicht auch dann damit zu leben, dass es oft nicht so ist, wie man es vielleicht selber jetzt gemacht hätte, was ja im ersten Moment gar nicht heißt, dass es schlechter ist, aber dass das vielleicht was ist, was einem so ein bisschen abhalten kann, dass man dann nicht mehr ja diese Kontrolle hat, es irgendwie perfekt zu machen, kann ich mir vorstellen, dass das da auch mit reinspielt.
Absolut, ja, ich finde, du hast es auf den Punkt gebracht. Das mit der Kontrolle ist, glaube ich, ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt.
Hättest du noch irgendwas sonst, irgendwelche Gedanken zu dem Thema, die wir jetzt vielleicht nicht beleuchtet haben oder irgendwas, was dir noch wichtig wäre zu sagen, bevor wir zum Abschlussblock kämen?
Tatsächlich ist es so, dass der Posten, so wie er heute ist, nicht so war 2020, sondern mitten auf dem Weg, das ist vielleicht auch so eine der Herausforderungen, die ich vorhin gar nicht erwähnt hatte, musste ich eingestehen, dass ich nicht die Aufgaben alleine machen kann. Das heißt, diese Agenturen, die wir jetzt betreuen, die ich jetzt betreue, die gab es davor gar nicht, sondern ich war eine... Habe das alleine gemacht in einem Mini-Mini-Team und sprich, es war meine Aufgabe, dafür zu sorgen, zu erkennen, dass es mehr Arbeit bedeutet, mehr Ressourcen bedeutet und das auch einzufordern und das auch zu bekommen. Also tatsächlich ist das auch viel wieder von dem Verdienst, dass man selber aktiv wurde. Also in meiner Erfahrung, klar, von außen sagen sie, wir haben Ressourcen, nimm dir, was du brauchst, aber dann auch zu sagen, ich brauche und ich nehme mir auch.
Interessanter Punkt. Also da dann auch einfach die Möglichkeiten zu nutzen, die es gibt, ohne vielleicht zu denken, ich muss es jetzt anders schaffen.
Ja, richtig, ja.
Ja, cool. Schön, okay, dann würden wir zu unserem Abschlussblock kommen. Wir haben eine kleine Rubrik.
Lassen Sie das, machen Sie das.
Was sind denn vielleicht so zwei, drei konkrete Tipps, die du jungen Frauen für eine Karriere im Kultur- oder Medienbereich mitgeben würdest? Was soll man machen und was sollte man vielleicht eher lassen?
Dann würde ich sagen, lassen Sie das, grübeln, zweifeln, versuchen alles alleine zu machen. Und machen Sie das, Entscheidungen treffen, sich mit anderen vernetzen und mutig ausprobieren.
Super, vielen Dank. Die letzte Frage, die ich hätte, wäre, ja, stell dir vor, es gäbe eine Hochschule nur für Kulturmanagement und du könntest dort einen Spruch auf die Damentoilette schreiben, vielleicht was du selber früher schon gern gewusst hättest oder ein Mantra, das dich selbst durchs Leben begleitet hat. Was wäre das?
Da muss ich ganz kurz ausholen.
Ja.
Ich werde es in ein, zwei Sätzen erklären. Und zwar ist das etwas, was ich vor kurzem gelernt habe und was mir jetzt schon sehr viel in vielen Präsentationen und so geholfen hat. Und zwar diese Vorstellung, dass alles, wovor man Angst hat, soll man mit einer neutralen Brille betrachten. Das heißt, wenn man vor einem Gespräch oder vor einer Stelle oder vor einer Präsentation etc. merkt, dass man richtig Angst hat, sollte man versuchen, stell dir vor, dass wir wie jeden Morgen einfach Kaffee trinken. Also wirklich diese Neutralität reinzubringen, damit man authentisch und als seine Persönlichkeit auftreten kann und nicht diese schnellere Sprechen, hohe Stimme etc. All diese Sachen, sage ich mal, passieren. Und das zusammengefasst würde ich in einen Satz bringen, den ich dann so raufschreiben würde. Und zwar: Angst ist normal. Neutral bleiben und machen und los.
Ja, ist, glaube ich, wirklich auch was man sich mitnehmen kann, dass man da so ein bisschen eine Art Rationalität gewinnt für die Situation und sich dann selber ja die Angst nimmt. Schön. Ja, liebe Christina, vielen Dank. Ich hoffe, du hattest Spaß dabei, uns hier so wichtige und schöne Tipps mitzugeben. Ganz aus meiner persönlichen Perspektive noch sehr motivierend zu sehen. Es gibt bestimmt viele Frauen, die keinen so ganz geradlinigen Lebenslauf haben und sich da vielleicht gerade beim Berufseinstieg viele Gedanken drüber machen. Und das finde ich irgendwie immer sehr schön, wenn man auch sieht, dass Frauen in sehr tollen, interessanten Positionen das ja vielleicht auch so hatten, das vielleicht auch besser nachvollziehen können. Wie du gesagt hast, du hast einfach bewiesen für die Stelle, du hast die Kompetenz, du hast ja durchgesetzt oder das Selbstbewusstsein rübergebracht, dass man dir das zugetraut hat. Und das finde ich einfach toll zu sehen und das macht auf jeden Fall auch Mut.
Ja, das freut mich sehr. Auf jeden Fall mutig sein.
Ja,
ja, danke dir für diese Möglichkeit und ganz viel Erfolg weiterhin und dann hören wir voneinander. Ciao.
Danke, tschüss.